eben in die Serie Die Abenteuer des jungen Indiana Jones reingehört und haben jetzt das Thema Indie erstmal so weit abgegrast, bis es irgendwann, und ich will ganz ehrlich hoffen, dass es nicht so ist, bis es irgendwann was Neues gibt. Dann melde ich mich auf jeden Fall zu dem Thema wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
Ihr hört Ausschnitte aus einer Lesung und einem Gespräch zum Buch Alles nur Einzelfälle – Das System hinter Polizeigewalt mit dem Autor Mohammed Amjahid, moderiert von Mirjam Elomda. Die Veranstaltung fand am 24. Juni 2025 im Café Nilos statt.
Ja, herzlich willkommen, Mohammed, in Erfurt. Ich glaube, zur Eröffnung würde ich gerne wissen, wie deine Anreise war und welche Gedanken du vielleicht mit der Reise nach Thüringen und Erfurt verbunden hast und wie es dir geht.
Ich war schon mal in Erfurt für eine kleine Recherche, Cliffhanger an dieser Stelle, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Und ich finde es hier so hübsch, aber es ist einfach schön, hübsch, alles ist renoviert und sauber. Und dieser Ort hier ist einer der schönsten Orte, in denen ich jetzt gelesen habe. Vielleicht nehme ich diesen Teppich mit, ich weiß noch nicht. Der ist auf jeden Fall ganz toll. Weil ich für meine Recherchen so viel unterwegs war in den vergangenen 10 Jahren, kenne ich sehr viele Orte. Also ich war nicht überall natürlich und komme dann immer wieder zurück. Und das finde ich spannend, dann zu schauen, ob sich was verändert hat, wie die Leute dann sprechen, auf auch die Recherchen reagieren. Und das würde ich gerne verknüpfen mit einem wichtigen Punkt aus meiner Perspektive. Ich mache Witze, ich versuche auch pointiert, hoffentlich für einige zumindest unterhaltsam zu formulieren. Aber es ist nicht meine Meinung. Nur meine Meinung, würde sich gar nicht lohnen, hier bei Sauerstoffmangel in diesem schönen Raum zu sitzen, den langen Abend und sie und euch alle einfach aufzuhalten, sondern das ist Journalismus, das ist journalistische Recherche, das ist polizeikritische Wissenschaft, die in meine Arbeit einfließt, das ist die journalistische Recherche von einigen KollegInnen, das ist die Perspektive von Betroffenen, das Gespräch mit vielen WhistleblowerInnen, von denen es dann aber doch nicht so viele gibt, das sind Hintergrundgespräche mit den EntscheidungsträgerInnen, mit InnenministerInnen zum Beispiel oder MinisterInnen allgemein. Kurz, meine Meinung ist natürlich irgendwie im Raum, weil nach 10 Jahren habe ich auch eine Haltung entwickelt, aber eigentlich ist es nur die Beschreibung der Realität, was ist im Zusammenhang mit Polizeigewalt. Glaubt es kaum, aber zum Thema gibt es auch einige skurrile Sachen. Ich versuche im Buch, wie gesagt, die polizeikritische Wissenschaft mir anzuschauen, Statistiken kritisch zu lesen. Es klingt ultra langweilig, aber ich kann Ihnen und euch verraten. Es ist sehr, sehr spannend. Statistiken sind toll. Wer True Crime mag, liebt Polizeistatistiken kritisch lesen. Auf jeden Fall ist mir jetzt ganz spontan eine Stelle eingefallen, weil du weißer Raum gesagt hast. Und weil nicht nur bei der Polizei, sondern in vielen verschiedenen anderen Institutionen, aber auch Unternehmen oder Bildungseinrichtungen Diversity eine sehr große Rolle spielt. Es ist ein bisschen komisch, mit den Lösungen anzufangen, aber Diversity ist aus Sicht der Polizei ein Lösungsansatz oder ein sehr beliebter Lösungsansatz. Und ich war mal, kleines Wunder, bei einem Diversity-Workshop bei der Polizei mit dabei und habe einfach Mäuschen gespielt und zugehört. Und die hatten dann so eine Situation, wo sie Kleingruppenarbeit gemacht haben und dann haben sie so Maßnahmen erarbeitet im Sinne von Diversity. Und ich habe einfach die Top 5 für mich aufgeschrieben und würde sie mit, ich duze jetzt einfach alle. Ja, okay. Okay, Erfurt ist cool. Hübsch und cool. Würde einfach die Top 5 kurz vorlesen. Platz 5. Mehr PolizistInnen in Kindergärten schicken, lautete ein Vorschlag. Ich hatte schon das Bild vor Augen, wie ungezogene Dreijährige abgeführt und in den vergitterten Gefangenentransport gesteckt werden. Die ErzieherInnen und Eltern halb empört, halb erleichtert, dass sie endlich Unterstützung bekommen. Doch gemeint waren uniformierte Stippvisiten. Denn je früher man die Kinder für Recht und Ordnung begeistere, desto mehr würden die kleinen PolizeibeamtInnen auch später im Leben respektieren, anhimmeln, lieben. Platz 4. Mehr Mohammeds in die Polizei. Als der eine Oberkommissar in der Runde diesen Vorschlag machte, lächelte er mich an, als wollte er mir sagen, auch du kannst ein Teil von uns werden. Er setzte dann an, seinen Masterplan zu erklären. Eine bunte Polizei würde die Gesellschaft abbilden und wenn die Polizei wie die Gesellschaft sei, würde die Gesellschaft auch keine Probleme mehr mit der Polizei haben. So oder so ähnlich klang es in meinen Ohren. Dabei ist klar, dass Vielfalt das Polizeiproblem nicht lösen kann. Ja, für mich war es schon harte Arbeit, in der Runde einfach mal meine Fresse zu halten. Platz 3. Ein Rap-Battle-Festival von Jugendlichen mit PolizistInnen. Als dieser Vorschlag kam, musste ich die Audiospur nicht lachen, sonst muss ich lachen. Als dieser Vorschlag kam, musste ich die Audiospur des Workshops kurz pausieren lassen und die berühmten Verse des Rappers Haftbefehl in meinem Kopf abspielen. Zu oft wurden wir unterdrückt und vom Schäferhund gebissen. Schon als Jugendlicher schlugen sie in mein Gesicht. Handschellen hängen an unseren Handgelenken, Blutergüsse und sie prügeln auf uns ein mit dem Knüppel. Platz 2. Im Ramadan sollen muslimische Familien PolizeibeamtInnen zum Fastenbrechen einladen. Es war für mich ein erhellender Moment, da mit dem deutsch-bürokratischen Begriff Menschen mit Migrationshintergrund oft verschleiert wird, um wen es eigentlich geht. Dieser Vorschlag brachte zumindest ein bisschen Klarheit, wen PolizistInnen im Sinn haben, wenn sie von ihren GegenspielerInnen sprechen. Jemand in der Runde sagte, dass man dabei aufpassen solle, dass man die Schuhe in muslimischen Wohnungen anziehen müsse, muslimische Wohnungen. So habe er es in der interkulturellen Weiterbildung neulich gelernt. Die mögen keinen Straßenschmutz, sagte er stolz. Ich fragte mich, ob das bedeutet, dass Nicht-Muslime Straßenschmutz auf dem Wohnzimmerteppich mögen, konnte diesen Gedanken aber nicht weiterspinnen, weil mir eingefallen war, natürlich müssen wir dann noch für PolizistInnen kochen, sie bewirten, nachdem wir ohne Grund von ihnen festgenommen und gedemütigt wurden. Das ist schon immer die Lösung gewesen in diesem Land, Ausländer bringen ihre Gewürze mit und werden deswegen irgendwie toleriert. Dieser Vorschlag kam, wen wundert es, sehr gut in der Runde an. Bei der Abstimmung landete er unangefochten auf Platz 1 unter den Workshop-Teilnehmenden. Auf meinem persönlichen Platz 1 landete dagegen der Vorschlag, ein Fußballturnier mit PolizistInnen und den berüchtigten Menschen mit Migrationshintergrund zu organisieren. Das Turnier soll dafür sorgen, die Spielregeln in der Gesellschaft festzusetzen und zu üben, dass sie auch ja alle einhalten. Mit alle waren natürlich wie Kanaken gemeint, um wenigstens hier mal Tacheles zu sprechen. Die pfiffige Idee hatte aber noch einen besonderen Dreh. Es soll gemischte Teams geben, mit Polizisten und Ausländern. So lernen sie gemeinsam, anstatt gegeneinander zu spielen. Ich lese es so am Anfang jetzt gerade vor, einfach weil ich mich so gefühlt habe, dass es irgendwie nice ist, ein bisschen auch die Absurdität von Diversity, Diversity-Strategien, auch in einer gewissen Diversity-Industrie innerhalb der Polizei nochmal abzubilden. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es in Erfurt ist. Ich glaube nicht vergleichbar wie Hamburg zum Beispiel oder Berlin oder Frankfurt, Stuttgart, auch Leipzig so ein bisschen, wo die Polizei einerseits ihr Fachkräfteproblem mit rassifizierten Menschen lösen möchte. Also die Hamudis, die Mohammeds in Neukölln und in Duisburg-Marxloh, die sollen jetzt zur Polizei gehen plötzlich. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist ja so eine Art Fassade, die dann aufgebaut wird, indem man sagt, ah, schaut mal, jetzt haben wir so eine diverse Polizei, das kann ja gar nicht sein, dass die rassistisch ist zum Beispiel. Dabei gibt es wissenschaftliche Perspektiven, vor allen Dingen aus den USA und aus Großbritannien, die besagen, dass rassifizierte PolizistInnen härter zuschlagen, weil sie intern, und dann kommen wir vielleicht später nochmal drauf, im Rahmen der Cop-Culture, also diesem Korpsgeist, also dem Zusammenhalt innerhalb der Polizei, sich nochmal anders beweisen müssen. Und am Ende des Tages, a black cop is a cop. A Mohammed cop is a cop. So, und so kann man auch verschiedene andere Dinge durchdeklinieren. Toxische Männlichkeit, die eher, ich beschreibe das, an der Uniform klebt, als am Geschlecht des Polizisten, der Polizistin. Und so auch Polizistinnen eine gewisse Männlichkeit mitbringen. Kann man dieses Diversity kritisch lesen, glaube ich, im Kontext von Polizieren allgemein. Der Job eines Polizisten, einer Polizistin ist auch nicht einfach. Also man muss ja Autorität ausstrahlen. Also man muss früh aufstehen, rennen, wer macht das schon gerne? Und dann muss man auch Leute quasi in Schach halten. So, und Männlichkeit ist ein Instrument, das eben zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes breitbeinig aufzutreten und zu sagen, ich bin hier der Boss. Und so können verschiedene Studien sehr gut beschreiben, in Deutschland, aber auch anderswo, dass viele PolizistInnen, gegendert, eben Männlichkeit einsetzen, um auch quasi den Raum einzunehmen. Das ist manchmal ganz banal, da geht es darum zu schreien, laut zu sein, bestimmte auch Sätze, die eintrainiert sind, zu sagen, halt, stopp, die Polizei, Hände hoch, sie machen jetzt das, was ich. Wer das auch in einer karikaturesken Art und Weise sich angucken möchte, da kann ich die Scripted Reality Shows im Privatfernsehen, die ich auch analysiert habe, empfehlen, die im Vormittagsprogramm laufen. Dort wird es auch wirklich auf die Spitze getrieben. Also wo dann auch teilweise so mit Stunts, so die machen dann so Flipflops und so, also so Jackie Chan mäßig. Es hat einen performativen Charakter, weil es geht darum eben zu kontrollieren. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Es hängt nicht am Geschlecht des Polizisten oder der Polizistin, sondern ich beschreibe das ganz oft, dass diese Männlichkeitskomponente an der Uniform klebt. Und so benutzen auch Polizistinnen oder in der Ausbildung wird ihnen auch beigebracht, ein gewisses Auftreten zu pflegen, um eben Respekt sich zu erarbeiten oder Autorität auszustrahlen. Und ohne diese Männlichkeitskomponente würde die Polizei auch nicht als Institution funktionieren, die das Gewaltmonopol umsetzt. Weil man muss sich halt, also der Auftrag ist, sich durchzusetzen. Und so ist es, glaube ich, auch total interessant, dann in einem zweiten Schritt zu schauen, wie artet diese Männlichkeitsbilder, wie arten diese Konzepte dann aus, indem sich sehr junge, ich habe ja gerade von Jugendlichen erzählt, die sich langweilen, sehr junge PolizistInnen, um die 20, sich langweilen und dann sich verabreden, Obdachlose zu klatschen. Das sind Fälle, die sind passiert tatsächlich, wo dann auch, ich habe aus den Datenschutzskandalen kurz vorgetragen, dann die Ex-Partnerinnen dann ausgespäht werden zum Beispiel, wo Sexismus eine große Rolle spielt. Und so ist es, glaube ich, total wichtig, eben diese Männlichkeitskomponente, die man auch anderswo natürlich findet, aber nirgendwo ist oder selten ist das Machtgefälle halt so groß. Also so eine toxische Männlichkeit eben mit Waffen ausgestattet, das kann im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. So. Und das ist, glaube ich, schwierig, innerhalb, so wie ich es mitbekomme, innerhalb von Polizeibehörden zu kommunizieren, weil dort natürlich auch eine Fehlerkultur nicht gepflegt wird. Also das grundsätzliche Problem auch an Cop Culture ist Männlichkeit in Verknüpfung mit wir machen halt keine Fehler. So, und deswegen sind auch sehr viele WissenschaftlerInnen sehr frustriert, indem sie versuchen, eben das zu beschreiben, aber gleichzeitig gar nicht durchdringen, da wo es eigentlich hingehört, zum, vor allen Dingen bei den Vorgesetzten, vor allen Dingen auch im Kontext der Ausbildung.
Wie steht das denn im Zusammenhang mit Fragilität und Performance?
Genau, also ich beschreibe, wer über Männer spricht oder Männlichkeit, muss ja auch über Fragilität reden automatisch. Und deswegen beschreibe ich auch die Kritikfähigkeit von Polizeibehörden. Also das aktuellste Beispiel ist diese ACAB-Debatte, die wir gerade hatten. Einige haben es vielleicht mitbekommen. Ich beschreibe viele Fälle, wo jemand in Hamburg einen Polizisten als Schülerlotsen beleidigt hat. Ich weiß nicht, was eine Beleidigung daran sein soll. Und dann wurde geklagt. Also der Polizist hat gegen jemanden geklagt, weil er Schülerlotse genannt worden ist. In Wien wurde ein Polizist Euda genannt oder jemand hat Euda gesagt. Euda ist so ein Füllwort auf Österreichisch. Und es ging bis hoch ins Gericht, also so, das ist die Fragilität. Wer kann sich an Pimmelgate nicht erinnern? Das ist eine Geschichte aus Hamburg auch, wo jemand auf Social Media den Innensenator dort als du bist so ein Pimmel bezeichnet hat, woraufhin viele Antifas sich einen Scherz draus gemacht haben und Andi, du bist ein Pimmel überall dran gekritzelt haben auf der Schanze. Andi, das ist der Innensenator dort, und er dann damit reagiert hat, dass er Dutzende von Polizistinnen losgeschickt hat, damit sie das abkratzen von den Wänden. So, und das ist natürlich jetzt, ist das so schön, jemanden Pimmel zu nennen? Ich glaube jetzt nicht, aber mit dem Machtgefälle wird es auch manchmal so absurd. Also das ist die Fragilität, glaube ich. Und ich bin ja beim tollen Verlag Piper. Und die haben vor mehr als 10 Jahren, glaube ich, ein anderes Buch von einer Polizistin rausgebracht, die, und ich habe es gelesen, damit ihr es nicht lesen müsst, und beschreibe das, alles gut, Hauptsache es ist nicht die Polizei. Ich beschreibe, wie fragil diese Person, diese Polizistin tatsächlich ist, weil ich habe dieses Buch gelesen und der rote Faden ist, sie ist wütend, weil ihr niemand an der Straßenecke Danke sagt. So. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems, weil viel Machtkonzentration und gleichzeitige Fragilität, in seiner schlimmsten Karikatur ist es ja Donald Trump eigentlich. Sind heute Kinder im Publikum? Gut. Also nein, weil dann muss ich mich zurückhalten. Die Lesung ist ja eigentlich nie jugendfrei. Aber ich mache noch eine kleine Lesung zum Thema Popkultur und dann reden wir einfach weiter. Am Nebentisch saßen ein Vater, ich würde ihn auf Mitte 30 schätzen, und seine beiden kleinen Kinder, vielleicht 3 und 4, maximal 5 Jahre alt. Die Geschwister fanden den ICE, in dem wir fuhren, und die Züge auf den Nebengleisen schon nach wenigen Momenten langweilig. Sie wurden hibbelig, weigerten sich, zum x-ten Mal Memory zu spielen. Die Ich sehe was, was du nicht siehst, Offensive des Vaters scheiterte im dreckblau-grau-beige gehaltenen Waggon samt Outfits der Fahrgäste sehr schnell. Also packte er schon kurz nach Erfurt, resignierte ein Tablet aus, traurig darüber, dass er seinem eigenen Fleisch und Blut nun die ultimative Beruhigungspille verabreichen muss. Bis zum Schwarzwald herrschte Stille, denn die Kids waren in die Welt von Paw Patrol abgetaucht. Für Babys, die gerade erst laufen und mit dem Auge fokussieren gelernt haben, bis hin zu Kindern, die bald in die Schule gehen, ist die Pfotenpatrouille der 7. Himmel. Seit nun mehr als 10 Jahren fasziniert die computeranimierte Serie aus Kanada Kinder weltweit. Der 10-jährige Ryder hat 6 Fellfreunde, die für Recht und Ordnung in der Abenteuerbucht sorgen. Manchmal sind sie in einer fliegenden Zentrale unterwegs, manchmal auf einem Schiff, manchmal fahren sie in den Dschungel. Manchmal sind sie in der Arktis, immer den Verbrechern auf der Spur oder bösen UFOs oder unkontrolliert wachsenden Pflanzen oder hilflosen Dinosauriern. Die Handlungen müssen nicht unbedingt Sinn ergeben, das habe ich bei der Analyse dieser Kinderserie gelernt. Ja, ich habe sie mir angeguckt. Gibt es hier Eltern unter uns mit kleinen Kindern in diesem Alter? Okay, Okay, ich merke mir, wir müssen reden. Deswegen spare ich mal hier ein paar unwichtige Details aus, weil ich das, wie der Vater im ICE, alles nur schwer aushalte. Wichtig zu wissen ist, dass Ryders Fellfreunde spezialisierte Hundebeamte eher Welpenbeamte sind. Rubble hat so einen Bagger, Rocky bedient eine Art Multifunktionswerkzeug, Sky kann dank Düsenantrieb fliegen, Marshall ist ein Feuerwehrwelpe und der wichtigste von allen Hundefiguren ist Chase. Er ist der Polizist und löst zusammen mit seinem Freund und Lehrer Ryder die Fälle, die in der Abenteuerbucht Folge für Folge anfallen. Chase hat einen kleinen Polizeihut auf, eine süße Stupsnase und obendrauf das Gewaltmonopol. Zumindest arbeitet die Dauerbürgermeisterin der Abenteuerbucht, Frau Gutherz, mit der Pfotenpatrouille zusammen und ruft sie oft zu Hilfe. Chase ist außerdem wie ein echter Polizist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Schnittiges Polizeiauto, Megafon, Tennisballkanone, volle Kampfmontur, er könnte so Linke in Leipzig easy einkesseln. Nachtsicht und Wärmebildkamera, Saugnapfschuhe für die senkrechte Verbrecherjagd, Seilrutsche, Radarantenne und natürlich auch Flugdrohnenkamera zur Überwachung. Es ist so, als ob die Pfotenpatrouille auf einer wahren Polizeimesse eingekauft hätte. Es geht noch weiter. Ich mache mal hier einen Punkt, obwohl es sehr lustig ist. Aber ich fand das jetzt gerade ganz spontan einen guten Übergang auch zum Thema Popkultur. Weil von klein auf, und wir haben hier einige Eltern, die melancholisch jetzt mich anschauen. Und die, glaube ich, wissen, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es konkret ist, die wissen, niemand ist so mächtig wie Paw Patrol. Also man kommt auch diesem Wahnsinn man kann nicht entfliehen, weil es gibt auch viel Merch. Wenn man in den Supermärkten unterwegs ist, wollen die Kinder natürlich auch den Joghurt mit Paw Patrol unbedingt kaufen, wo natürlich auch Smarties mit dabei sind und so weiter und so fort. Und das zeigt aber, dass wir schon in der Popkultur von klein auf lernen, ein gewisses Polizeibild auch aufzubauen. Das bespreche ich in einem anderen Kapitel am Beispiel von Krimis, die sehr, sehr gut angenommen werden. Nicht falsch verstehen, schaut den Tatort. Wer bin ich, jemandem etwas zu verbieten? Das Wichtige, glaube ich, bei Tatort, bei Kommissar Rex, hier heißt es Polizeiruf, ne? Polizeiruf. Gibt es in Erfurt einen Polizeiruf? Ja? Ist der gut? Schweigen. Das transportiert alles ein unrealistisches Bild von der Polizei. Tatsächlich, das ist das eine, weil dort oft auch so PolizistInnen einfach so in Wohnungen spazieren. Das dürfen die gar nicht. Aber wenn es wiederholt wird, dann denken sehr viele Leute, das ist normal. Es ist ja hier in Ostdeutschland auch sowieso relevant, warum das nicht so ist, weil in der DDR war es eben so. Die sind halt in die Wohnung. Vor 45 war es auch so und deswegen steht es auch im Grundgesetz, dass es nicht so sein soll. Aber Polizistinnen machen das auch im echten Leben und Leute denken, es ist normal. Wenn sie die Handys konfiszieren, zum Beispiel in den Filmen und Serien, denkt man, okay, ich muss dem jetzt mein Handy geben. Nein, muss man nicht. Und die letzte Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, dass wir in Deutschland eher so eine polizeifreundliche bis hörige Kultur pflegen. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir hier die Fenster nicht aufmachen können, weil die Nachbarn auch da sind und sich vielleicht beschweren könnten, indem sie auch die Polizei rufen, weil es zu laut ist. Und das ist so ganz normal, wenn die Nachbarin laut ist, dann gehe ich nicht klopfen in Deutschland, sondern ich wähle die 110. By the way, ich mache mich sehr beliebt bei der Polizei, indem ich sage, nicht direkt die 110 wählen, sondern vielleicht eine Nachbarschaft pflegen oder das Gespräch suchen. Das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert schon häufig genug. So, und das ist, glaube ich, das, was auch in der Popkultur transportiert wird und was wir als Gesellschaft so ein bisschen auch kritischer selbst reflektieren sollten, unsere Beziehung auch zur Polizei. Der deutsche Staat möchte unbedingt wissen und dokumentieren, wer wo wohnt. Das kommt teilweise einer staatlichen Obsession gleich und bindet enorme bürokratische Ressourcen. Nicht nur in den Einwohnermeldeämtern. Mit wenigen Klicks können BeamtInnen herausfinden, wo eine Person in Deutschland gemeldet ist. Gedacht ist diese Datenabfrage rein gesetzlich betrachtet nur für polizeilich notwendige Fahndungen. Die Datenbank der Einwohnermeldeämter wurde im Rahmen der Cop Culture in den vergangenen Jahren allerdings zigfach zum Selbstbedienungsladen für PolizistInnen. Dieser intern an vielen Stellen normalisierte Datenmissbrauch gipfelt teilweise in skurrilen Phänomenen. Vor Helene Fischer-Konzerten, so berichteten mehrere Medien im Jahr 2019, haben Polizisten in den entsprechenden Städten, in denen die berühmte Schlagersängerin aufgetreten war, auf internen Servern der Sicherheitsbehörden nach Fischers persönlichsten Daten gesucht. In Hessen fragten Polizisten allein in einer Nacht 83 Mal die Daten von Helene Fischer ab. Interne Datenschutzmaßnahmen werden dabei nicht ernst genommen. Oder es wird mit kindischem Trotz reagiert. Bei Stichproben verlangt das Polizeidatensystem in Hessen mittlerweile zum Beispiel automatisch eine plausible Begründung zur Abfrage. Ein Beamter versuchte daraufhin mit der Eingabe Mickey Maus diese Hürde zu überwinden. Also bei der Eingabe kommt dann so eine Maske und da soll dann der Beamte schreiben, warum werden diese Daten abgegriffen oder runtergeladen. Dann hat er da Mickey Maus einfach reingeschrieben. Dieser trotzige Umgang mit Datenschutzrichtlinien im Berufsalltag kann mit einer überbordenden Männlichkeit und einem besonderen Sicherheitsgefühl erklärt werden. Kein Kollege wird mich verpetzen, denken sich viele dieser TäterInnen in Uniform. Beim Thema Datenschutz mischen außerdem oft noch persönliche Kränkungen einzelner BeamtInnen mit. Ihr verletztes Ehrgefühl ist stärker als jede Datenschutzrichtlinie. Die Systeme werden immer wieder missbraucht, um Nachbarn, Familienmitglieder oder Kollegen auszuspionieren, berichtete die ehemalige Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk. Dieser Datenmissbrauch ist ein Muster auf den Wachen der Republik. PolizistInnen fragen die Daten ihrer Ex-PartnerInnen und deren neuen Familien ab oder rächen sich an Menschen, die sie schlicht nicht mögen. In Berlin hat zum Beispiel ein Polizist in den Jahren 2019 bis 2021 mehrmals Daten seiner Ex-Freundinnen abgeschöpft. In einem anderen Berliner Fall belästigte ein Polizist eine Zeugin nach einer Vernehmung über ihre private Handynummer. Die hatte er sich nach der Vernehmung rechtswidrig aus der Datenbank besorgt. Eine andere Berliner Beamtin hat Informationen über ihren neuen Lebenspartner abgefragt, um zu überprüfen, ob der Mann polizeilich in Erscheinung getreten war. Anfang 2023 flog dieser Datenmissbrauch auf. Im Jahr 2020 wurde ein Polizeibeamter in Wien verurteilt, weil er nicht nur die Daten seiner Ex illegal abfragte, auch die Daten ihres neuen Partners soll der Polizist abgeschöpft haben. Das sind einige wenige Beispiele von sehr vielen, die in Femiziden enden können. Mitte Mai 2024 erschoss ein Angehöriger der Bundespolizei seine 23-jährige ehemalige Lebensgefährtin im hessischen Weilroth mit seiner Dienstwaffe. Ich werde ganz oft gefragt, was ist eigentlich Polizeigewalt? Und wir kommen gleich auf tödliche Polizeigewalt oder im Kontext von Demonstrationen. Aber ganz oft sehen wir das auch überhaupt gar nicht. Also der Datenmissbrauch ist nur eine Illustration, wie das quasi hinter den Kulissen dann abläuft. Und warum wir eben so einen ganzheitlichen Blick wagen müssen, was für Kompetenzen PolizistInnen dann mutmaßlich auch missbrauchen können und wie sie das auch im System, also das System hinter Polizeigewalt, wie sie das machen können, indem eben weggeguckt wird. Es gibt keine Fehlerkultur, das sagt nicht ich, das sagt die polizeikritische Wissenschaft, und es gibt eben diesen Zusammenhalt, diese Cop Culture. Alle wissen, dass dieser eine Kollege in Uniform eben ein glühender Hitler-Anhänger ist oder mal den Hitlergruß macht oder eben diese rechtsextremen Chats gepflegt werden, aber keiner sagt etwas über Jahre, über Jahrzehnte. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, wenn wir über Missbrauch im polizeilichen Kontext sprechen.
Ja, würdest du dann auch sagen, dass es eigentlich auch annähernd ein Nährboden für eine weitere Radikalisierung ist, weil ja die Grenzen nicht aufgezeigt werden?
Genau, also dass es irgendwie akut ist, das merke ich immer wieder, wenn ich mit WhistleblowerInnen spreche, also mit InformantInnen aus der Polizei. Viele denken irgendwie, oh, der redet nicht mit der Polizei. Das ist ein Hauptbestandteil von meiner Arbeit. Also die mögen mich eh alle nicht, weil ich immer diese langen Mails mit 40 Fragen und einer Deadline schicke und dann immer lieb daran erinnere, dass sie antworten müssen. Aber das ist mein tägliches Geschäft. Also ich muss rein juristisch betrachtet sowieso die Polizei konfrontieren und fragen. Und so rede ich aber auch mit einigen InformantInnen. Die Zahl der Polizistinnen in Deutschland wird oft, das beschreibe ich auch, in Deutschland überschätzt. Wie viele Polizistinnen gibt es in Deutschland? Einfach Zahlen reinrufen. Und spontan. 20.000, okay. 80. Wer bietet mehr? 250.000, wer bietet mehr? 250.000? Eine Million, okay. Also, das wundert mich, dass jetzt so eine niedrige Zahlen gekommen sind, weil ich habe mir eben Umfragen angeguckt, habe auch viele Leute gefragt und es geht immer in Richtung 1 Million, 2 Millionen, weil man sieht auch viele Polizistinnen im öffentlichen Raum. Tatsächlich sind es 330.000 Landespolizei und Bundespolizei kombiniert. Und diese Zahl ist wichtig mit dem Thema WhistleblowerInnen verknüpft, weil vor dem Buch hatte ich, würde ich sagen, WhistleblowerInnen, die ich kannte, die Zahl konnte man an 4 Händen abzählen. So, just to put it in perspective. Nach dem Buch, sehr praktisch, melden sich mittlerweile WhistleblowerInnen auch einfach so. Falls hier heute PolizistInnen, ich nehme gerne Dokumente an, Quellenschutz ist 100% gewährleistet, eigentlich das Heiligste für mich. Und wie gefährlich das mit der Cop Culture ist, das merke ich immer im Gespräch mit diesen InformantInnen. Es sind meistens weiße Männer Mitte 40 bis 50, die schon sehr lange dabei sind und irgendwann gemerkt haben, das ist es eigentlich nicht, was sie sich vorgestellt haben. Und die haben intern zum Beispiel schon Kritik geäußert. Es gibt manchmal so Morgenbesprechungen in allen Polizeiabschnitten zum Beispiel oder Behörden. Und dann wird so gesagt, ey, diese Racial Profiling-Sache gestern am Hauptbahnhof war nicht so cool. Und dann wird diese Person aber direkt sanktioniert intern. Also Mobbing ins Archiv versetzt. Es gibt auch einige Fälle, wo aus dem Kollegium dann Morddrohungen an diese Leute gerichtet werden. Und das zeigt auch, wie schwierig quasi auch Aufklärung intern ist. Die Ampelregierung, die sogenannte progressivste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik, zumindest auf Papier, die hat vor knapp 2 Jahren ein Whistleblower-Innengesetz verabschiedet, um eben InformantInnen zu schützen. Der große Fehler an diesem Gesetz, was der FDP-Justizminister damals verantwortet hat, ist, dass die WhistleblowerInnen sich doch bitte intern melden sollten. Also es soll alles intern geklärt werden und das funktioniert, das funktioniert ja nicht. Und deswegen braucht es eigentlich mehr Schutz für WhistleblowerInnen.
Genau, also was sind denn unabhängige Strukturen? Ich meine, du mit deiner Arbeit leistest ja, in deinem Buch hast du es ganzheitlich genannt, aber wohlwissend, dass du andere AutorInnen nicht irgendwie reduzieren möchtest oder so, aber du hattest ja versucht, ne, eben umfassenderes Bild dir zu erarbeiten und auch anzubieten. Wo siehst du denn Arbeit, die funktioniert sozusagen auch als Prüfmechanismus? Ich habe gehört, dass die Hochschule für Kriminologie in Hamburg jetzt geschlossen wurde oder es war zumindest in der Diskussion. Wäre das dann potenziell so ein Ort, also die freie Wissenschaft? Und wie findet dann der Transfer statt? Also was hast du dafür, ich will es jetzt eigentlich nicht Best Practice nennen, aber was hast du dafür Beispiele?
Genau, also da geht es ja um Wissensproduktion, Journalismus oder Wissenschaft. Das ist ja natürlich total wichtig, aber primär muss es bei Aufklärung eigentlich um Kriminologie an sich gehen. Also bei Machtmissbrauch in der Polizei kann keine WissenschaftlerIn, kann kein Journalist jetzt vorbeikommen und eben die Leute verhaften zum Beispiel. Also diejenigen, die, sich in einer rechtsextremen Zelle innerhalb der Polizei organisiert haben und Munition geklaut haben. Das kann ich natürlich aufdecken und aufschreiben, aber eigentlich bräuchte ich da eine unabhängige Ermittlung und das fehlt in Deutschland grundsätzlich. Und das gibt es in keinem Bundesland, weil nicht nur die Innenministerien, die Polizeibehörden, vor allen Dingen auch die Polizeigewerkschaften sich wirklich dagegen wehren. Die ist Weimar auch, Thüringen ja. Okay, ja, jetzt habe ich mich beliebt gemacht, aber ich wollte sicher gehen. Fakten, immer ganz wichtig. Wenn bei der Polizei in Erfurt Macht missbraucht wird, dann ermittelt normalerweise eine Polizeibehörde nebenan, und zwar in dem Fall vielleicht die Polizei in Weimar, und vice versa. Es kommt aber dazu, dass natürlich diese PolizistInnen sich kennen, sie sind befreundet, die arbeiten jeden Tag zusammen und so ermittelt die Polizei gegen sich selbst. Absurderweise manchmal auch gleichzeitig. Also wir haben jetzt den Fall Lorenz A. zum Beispiel in Oldenburg, wo die Polizeibehörde in Delmenhorst ermittelt, wissend, dass vor nicht allzu langer Zeit Kosai K. in Polizeigewahrsam in Delmenhorst gestorben ist und es bis heute nicht aufgeklärt wurde und damals die Polizei in Oldenburg ermittelt hat. So, und das funktioniert, also ich hoffe, ich muss das nicht ausführen, warum es nicht funktioniert. Dortmund ermittelt gegen Essen und wie es wer sagt, teilweise auch gleichzeitig und so ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Accountability und Aufklärung findet überhaupt gar nicht erstmal im kriminologischen Sinne statt. Und es gibt verschiedene Studien, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, weil die Stimmung ist gerade so gut und ich möchte jetzt nicht so viele Zahlen in den Raum werfen, aber die Aufklärungsrate ist wirklich gering. Also verschwindend gering. Jetzt sagen ganz viele aus dem Polizeiapparat, das ist doch toll, dann gibt es ja kein Problem. Aber das Problem ist ja systematisch, dass eher vertuscht wird, als aufgeklärt wird. Wir sind hier in Thüringen, beim NSU wurde auch viel vertuscht, auch hier in Thüringen geschreddert, gelogen, aus den Sicherheitsbehörden heraus, aus dem Verfassungsschutz, aber auch aus den Polizeibehörden, aus der Innenpolitik. Und irgendwie gibt es, und wir reden ja jetzt heute darüber, schon einen kritischen Diskurs, aber der kommt halt nicht in den Räumen an, wo entschieden wird. Und deswegen ist es eine Leichtigkeit, Stellen abzuschaffen bei der kritischen Wissenschaft, dann an den Hochschulen, obwohl einige Hochschulen ja eben nicht unabhängig sind, wenn sie zum Polizeiapparat gehören. Und gleichzeitig wird sehr, sehr viel Geld in die Aufrüstung und Aufblähung quasi des Polizeiapparats selbst gesteckt.
Ein Begriff, den ich auch interessant finde, waren diese Quittungen beispielsweise.
Ich diskutiere mehrere Reformansätze, die schon durchgespielt worden sind in anderen Kontexten, in anderen Ländern, die mal weniger, mal mehr bringen. Wir haben gerade über Diversity gesprochen oder ich habe gesprochen, ihr habt mir zugehört. Dass das nicht funktioniert, ist auch eher ein Konsens, würde ich sagen, in der kritischen, unabhängigen Wissenschaft. Es gibt andere Ansätze, zum Beispiel Quittungen. Beim Thema Racial Profiling. Das Problem bei Racial Profiling ist, dass die PolizistInnen, die kontrollieren, im Nachhinein oft behaupten, dass die Kontrolle nicht stattgefunden hat. Man kann das aber gut auch mit, das klingt immer so bürokratisch, aber mit einer automatischen Quittung lösen. In dem Augenblick, wo die Daten abgeglichen werden mit einer Datenbank, weil das ist ja eigentlich Racial Profiling, muss den Ausweis zeigen, dann wird es abgeglichen, dann bekommt die betroffene Person eine Quittung. Das hat in England und in einigen Städten in Australien dafür gesorgt, dass die Fälle von Racial Profiling signifikant zurückgegangen sind. Weil natürlich plötzlich ein Beweis da war, dass diese illegale Praxis eben durchgeführt wird. In Deutschland haben vor allen Dingen die beiden großen Polizeigewerkschaften dafür gesorgt, dass es nicht umgesetzt wird. In Bremen hatte vor ein paar Jahren der Senat dort das versucht, in ein Gesetz zu gießen und dann wurde Lobbyarbeit gemacht, sodass im Gesetz am Ende stand, dass die Betroffenen aktiv nach dieser Quittung fragen müssen. So, und damit hat man das aber auch wirklich dann wieder, ich verstehe überhaupt gar nicht, weil in Deutschland, wir lieben doch Quittungen. Also meine Fantasie ist so, echte Deutsche, die rahmen Quittungen ein und anstatt Teppich, dann gibt es so eine Quittung. Und so gibt es verschiedene Reformansätze, Bodycams, die nicht einfach ausgeschaltet werden dürfen. Ich glaube nicht, ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme mit einer österreichischen Kollegin, der hat gefragt, ob Bodycams die Lösung darstellen. Aber natürlich ist das nicht die Lösung. Aber als Journalist möchte ich natürlich dieses Videomaterial haben, weil von George Floyds Lynchmord hätten wir ohne Videomaterial gar nichts erfahren. Bei Lorenz A. war die Kamera natürlich ausgeschaltet an der Uniform des Polizisten, der geschossen hat. Bei Mohamed Dramé, der mit einer halbautomatischen Waffe niedergestreckt worden ist, während er hinter einem Zaun sich selbst verletzen wollte, waren 13 Bodycams ausgeschaltet. Ich stelle das mal in den Raum, ob das Zufall ist oder nicht. Ich glaube eher nicht. Und es könnte man auch juristisch, technisch sowieso und juristisch sehr einfach lösen, indem man ins Gesetz schreibt, muss immer angeschaltet sein. Oder in dem Augenblick, es gibt auch eine technische Lösung, es geht es in die Details, wenn die Waffe gezückt wird, geht die Kamera automatisch an. Also es gibt Möglichkeiten. Wenn ich noch eine Sache sagen darf oder erwähnen darf, die effektiv ist, eine unabhängige Polizeibehörde, die ermittelt gegen die Polizei. Dass eben die Polizei gegen sich selbst ermittelt, das gibt es in Irland, in Nordirland, in Dänemark. Dänemark, eine sehr rechtslastige Gesellschaft, die haben das auch. Und das funktioniert so, dass wenn hier in Erfurt zum Beispiel ein Fall von Machtmissbrauch bei der Polizei auftaucht, eben nicht die Nachbarpolizeibehörde ermittelt, sondern auf Landesebene oder vielleicht auch im Verbund mit anderen Ländern oder auf Bundesebene, diese Behörde mit allen Kompetenzen, Akteneinsicht und Beweismaterial sammeln und so weiter und so fort, ermittelt und dann ganz transparent auch einen Bericht schreibt. Das ist auch gut für die Polizei, für die Credibility der Polizei. Das ist aber vor allen Dingen für die Betroffenen sehr, sehr gut. Und dagegen wehren sich aber auch alle Beteiligten, die etwas zu sagen haben.
Ja, du hattest eben von Investitionen in die Aufrüstung gesprochen, benennst du aber gleichzeitig eben auch die weniger tödlichen Wirkmittel als Lösungsansatz. Gibt es einzelne Polizeidienststellen, die da schon ein bisschen mit experimentiert haben?
Also du sprichst zum Beispiel so Taser, Elektroschocker an oder die werden schon in verschiedenen, also mir wird auch nicht langweilig bei meiner journalistischen Arbeit, weil ich habe es eigentlich mit 17 Polizeisystemen zu tun. 16 in den Bundesländern und einen im Bund und dann bin ich noch europäisch, international so ein bisschen unterwegs. Und interessant ist, dass das System überall gilt, aber natürlich mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt mal. Und es gibt Behörden, die Polizeibehörden, die sehr auf diese in Anführungsstrichen nicht tödlichen Waffen setzen, zum Beispiel Elektroschockgeräte, wissend, dass es genug Fälle gibt, wo die Menschen dann auch gestorben sind. Also Herzinfarkt zum Beispiel erlitten haben oder aufgrund des Schocks dann eben gestorben sind. Also deswegen ist nicht tödlich eigentlich nicht so passend. Das Tränengas ist zum Beispiel in der Kriegsführung offiziell verboten. Tränengas darf in der Kriegsführung nicht eingesetzt werden. Das ist auch eine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, wo ja auch viel Giftgas eingesetzt worden ist. Aber bei der Polizei ist es normalisiert. Das setzen auch sehr viele Polizeibehörden in Deutschland ein. Und so gibt es verschiedene Ausrüstungen und Lagen und Situationen, teilweise auch verschiedene Konzepte, wo man merkt, es macht einen winzig kleinen Unterschied, welche Landesregierung zum Beispiel jetzt an der Macht ist, aber eine vermeintlich linke Regierung, ich glaube in Thüringen habt ihr jetzt den guten Vergleich vorher und nachher. Es ist ja nicht so, dass vorher es keine Polizeigewalt gab oder es effektiv, im Gegenteil, ich beschreibe im Buch aus Thüringen heraus, wie eben eher nicht daran gearbeitet wurde, eine kritische Perspektive auf Strafen, auf Polizei zu entwickeln, im Kontext einer vermeintlichen linken Regierung, die ja eben auch nicht eigene Mehrheiten hatte. Aber man merkt so ein bisschen den Unterschied, wenn ich in Bremen unterwegs bin, im Vergleich zu Niedersachsen zum Beispiel. Auch in der Art und Weise, wie Statistiken zustande kommen, die Methoden dahinter. Da merke ich, in Bremen versuchen sie ein bisschen zu deeskalieren, auch in den Zahlen. Und in Niedersachsen geht es immer darum, oder oft darum ging es, und das beschreibe ich im Buch, die Situation so schlimm wie möglich darzustellen, um ein Argument auch, glaube ich, herzustellen, noch mehr Waffen, noch mehr Polizei. Was sehr absurd ist, wenn aus einem Innenministerium dafür gesorgt wird, dass in der Statistik mein Bundesland eigentlich unsicherer dasteht. So, und so kann man das auch bei den nicht tödlichen Waffen so ein bisschen qualifizieren. Obwohl ich beobachtet habe, dass bei der Polizei ganz oft mehr als mehr definiert wird. Also gerne auch noch einen Helikopter und einen Panzer und eine Bazooka und alles erstmal haben und dann gucken, was man einsetzen kann. Es sind viele Chats, sehr viele Chats, die in den vergangenen Jahren aufgeflogen sind. Große und kleine, städtische und ländlich geprägte. West, Ost, Süd, Nord und mitteldeutsche Polizeibehörden sind betroffen, was den strukturellen Charakter dieses Problems unterstreicht. Essen, Berlin, Schwerin, Freiburg, Ulm, Koblenz, Frankfurt am Main, Leipzig, München, Münster, Köln, Aachen, Dortmund, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Magdeburg. Die Liste ist sehr lang und das sind ja auch nur jene Fälle, die bekannt geworden sind. In der Essener Polizeibehörde flogen in den Jahren 2020 und 2021 gleich mehrere Fälle im Zusammenhang rechtsextremer Chats mit heftigen Inhalten auf. Nebenbei und zufällig. Es tauchten mit toxischer Männlichkeit vollgepumpte Namen von Chatgruppen auf. Alpha-Team, Anton, A-Team und Best-of-A-Team. Da haben wir wieder die Männlichkeit. Also das kann man sehr gut da ablesen, tatsächlich. Insgesamt machte das gesicherte Datenvolumen aus diesen Chats 18,5 Terabyte aus. Das ist unglaublich viel in handelsübliche Handy-Datenspeicher, umgerechnet rund 720 moderne Smartphones, unter anderem mit rechtsextremen Texten, Bildern, Videos oder Sprachnachrichten. Im September 2020 sah sich NRW-Innenminister Herbert Reul, der sich stets schützend vor seine PolizistInnen stellt, auf öffentlichen Druck hin gezwungen, 29 BeamtInnen zu suspendieren. 25 von ihnen arbeiteten bei der Polizei in Essen. Reul sprach von, Zitat, übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Wenn der Innenminister das so formuliert, muss es sehr, sehr schlimm sein. In einer Chatnachricht wurde ausführlich beschrieben, wie geflüchtete Menschen in Gaskammern von fiktiven und historischen Konzentrationslagern getrieben werden sollten. Als Endlösung. Vor allem muslimische Geflüchtete sollten nach dem Vorbild des Massenmords an den Jüdinnen und Juden Europas vergast werden. So schilderte es mir eine vertrauensvolle Quelle während meiner Recherchen. Jemand soll dementsprechend geschrieben haben, Zitat, lass mal heute 6 Illegale erschießen, Heil Hitler, hahaha, Zitat Ende. Die Shoah diente den PolizistInnen als Blaupause. Die BeamtInnen machten Witze und verteilten Herzchen für diese Menschenverachtung. Schwarze Menschen wurden im Chat routiniert, mit dem N-Wort bezeichnet, als Tiere dargestellt, enthumanisiert. Sie sollten laut einigen Chat-TeilnehmerInnen in einer Reihe aufgestellt und erschossen werden. Einige PolizistInnen in der Gruppe fantasieren sich in einen Krieg um ihre weiße Vorherrschaft und Überlegenheit, im Sinne der vermeintlich notwendigen Verteidigung ihres Abendlandes, so scheint es. Zu den Worten lieferten einige Mitglieder der Chatgruppe montierte Bilder, die diese gefährliche und extreme Ideologie propagandistisch unterstreichen sollten. Da waren Geflüchtete in Gaskammern und schwarze Menschen vor Erschießungskommandos abgebildet. Der Anblick dieser Bilder ist mehr als nur verstörend. Es sind polizeiliche Genozidfantasien, die in diesem Chat gepflegt wurden. Hinzu kamen antisemitische Verschwörungstheorien, die nahelegen sollten, dass beispielsweise die Bundesregierung angeblich von dunklen Mächten gelenkt werde. Generell griffen die PolizistInnen dieses Chatkomplexes gern auf bekannte nationalsozialistische Symbole zurück, die in rechtsextremen Kreisen sehr beliebt sind. Der Chatverlauf strotzte nur so vor Hakenkreuzen, eisernen Kreuzen, der Zahl 88, die für Heil Hitler steht, Hitlergrüßen auf Bildern und dem Führer himself. Dutzende Fotos von Adolf Hitler glorifizierten im Chatverlauf die Diktatur im Nationalsozialismus. Der Polizeipräsident von Essen sah sich im Februar 2021 gezwungen, einen Brief an den NRW-Innenminister zu schicken. Darin hieß es, Zitat, es handelt sich bei den identifizierten Chatgruppen nicht um extremistische Chatgruppen, sondern um private Chatgruppen, die durch deviantes Verhalten missbräuchlich genutzt wurden. Wo der Polizeipräsident den Unterschied zwischen extremistischen Chatgruppen und privaten Chatgruppen sieht, ist nicht bekannt. Ich habe nochmal nachgeschlagen, was deviant bedeutet, vom Üblichen abweichend. Der Brief suggeriert also, dass dieser Komplex trotz seiner unfassbar schockierend großen Dimension ein Einzelfall sei. Das Problem bei dieser Sache ist, dass so schlimm es klingt, das Schlimmste sind noch nicht mal diese Chats, sondern dass aus diesen Chats Netzwerke entstanden sind oder sie eigentlich nur Netzwerke abbilden, wo man sehen kann, dass es Überlappungen gibt zwischen rechtsradikalen Milieus und Polizeibehörden oder einigen PolizistInnen. Es gibt den Komplex Nordkreuz, der auch in Ostdeutschland, aber eigentlich bundesweit eine große Rolle gespielt hat, wo BundeswehrsoldatInnen, viele PolizistInnen, rechtsextreme, sogenannte ReichsbürgerInnen, auch einige von denen zusammengekommen sind, um die Demokratie abzuschaffen. Also mit Gewalt. und wo man auch herausfinden konnte, wo KollegInnen das auch recherchiert haben, dass Munition verschwunden ist aus den Beständen von Polizeibehörden und die sind dann aufgetaucht bei Neonazis. Waffen verschwinden. In Sachsen gab es erst neulich die Meldung, dass 180.000 Schuss einfach weg sind. Wo sie sind, man kann es noch nicht sagen. Mal gucken, was da rauskommt. Aber diese Chats, also das Problem ist, sind ja nicht nur diese Chats, sondern Racial Profiling. Da muss man nicht irgendwie Hitler glorifizieren, um das zu betreiben. Aber es zeigt auch die Dimension vom Problem. Diese Menschen teilweise weiterhin oder wieder im Amt, also in ihrem Beamtenverhältnis, also wieder da draußen als Polizistinnen unterwegs, weil vor Gericht dann auch gesagt wurde, ist okay, ist nicht schlimm. Diese Menschen haben Waffen, das Gewaltmonopol und Hegemonie. Und so wird aus einer Institution, die offiziell und auch demokratisch abgesprochen für unsere Sicherheit sorgen soll, eigentlich zu einem Sicherheitsproblem an sich. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, weiterhin darauf zu pochen, dass mehr Aufklärung stattfindet. Im Fall von diesen Chats, es gab auch viele andere Skandale, das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen, aber im Zusammenhang mit Datenschutz, der sogenannte NSU 2.0, wo Leute einfach rausgepickt worden sind, PolitikerInnen, JournalistInnen, ich war auch selbst betroffen. Ich beschreibe das auch im Buch, wie schwierig das ist, zu diesem Thema in diesem Land zu recherchieren. Weil dann werden sich PolizistInnen mutmaßlich hinsetzen und dir Morddrohungen schicken. So. Und das alles zu beschreiben, ist absolut wichtig, glaube ich, für den Diskurs. Weil es viele tun so, ah ja, das ist irgendwie links und das ist irgendwie Antifa, wenn ich also auch Konservative können und müssen eigentlich antifaschistisch sein. Also es ist nicht etwas Linkes. Also man kann von mir aus auch christlich geprägt sein und antifaschistisch sein. Und diese Menschen gibt es auch. Und Walter Lübcke war so ein Mensch. Und er wurde dann, weil er nicht ernst genommen worden ist, von seiner eigenen Partei und von den Sicherheitsbehörden von Neonazis ermordet. So, und deswegen ist es total wichtig, glaube ich, auch für den Schutz in der Gesellschaft diesen kritischen Diskurs zu führen. So sehr ich auch Witze mache und versuche, das unterhaltsam aufzuschreiben, das ist halt die Fallhöhe. Weil Menschen also das Leben von Menschen wird zerstört und sie verlieren auch ihr Leben. Also wir haben im Buch versucht abzubilden, wie viele Menschen seit 1945 gestorben sind im Kontext von Polizeigewalt, erschossen worden sind, verbrannt worden sind, wie Uriallo zum Beispiel oder in Polizeigewahrsam gestorben sind. Und wir haben das hier in den Innenklappen versucht abzubilden. Am Ende ist es eine Traueranzeige eigentlich. Und dann war hier vorne voll und jeder Fall ist mit mindestens zwei Quellen recherchiert. Und dann haben wir hier hinten weitergemacht und dann war hier hinten auch voll. Und seit 1945 ist es schätzungsweise, sind es 8-10% der Fälle. So, ich sage schätzungsweise, weil die Polizeibehörden in Deutschland selbst keine Statistik führen, wie viele Menschen sie getötet haben oder wie viele Menschen in ihrer Verantwortung oder in Polizeigewahrsam gestorben sind. So, und das ist die Fallhöhe. Es geht nicht darum, dass jemand mit einem ACAB-Pullover in den Bundestag gegangen ist. Das ist absolut irrelevant. Im Kontrast zu dem, was, glaube ich, das Thema auch hergibt, im Sinne von Sicherheit, im Sinne auch von einer Sicherheitsdebatte, von Geflüchteten, von Menschen, die rassifiziert sind, von Menschen mit Behinderung, von Frauen, von queeren Menschen, von schwarzen Menschen, von Menschen, die einfach auf eine Demo gehen. Dafür muss man gar nicht marginalisiert sein. Menschen, die in Lützerath auf der Demo waren, das waren sehr viele gut bürgerliche Menschen, die absolut schockiert waren, dass sie verprügelt worden sind von der Polizei. So, und deswegen ist es kein Nischenthema, sondern ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Und deswegen muss auch die ganze Gesellschaft diesen Diskurs führen. Wir sind allerdings noch weit weg davon. Meine Erkenntnis nach 10 Jahren journalistischer investigativer Recherche ist, die Polizei spiegelt auch nur das, was die Gesellschaft von der Polizei verlangt. So, wir haben das ja gerade besprochen, dass es zusammenhängt. Und gleichzeitig war es für mich total wichtig, auch alternative andere Ansätze zu mir anzuschauen und festzustellen, dass, also das mache ich im zweiten Kapitel ganz am Anfang, die Polizei natürlich nicht naturgegeben ist, sondern menschengemacht ist. Vom Mittelalter in Mitteleuropa, wo eben es noch keine Staatlichkeit gab und reiche Menschen einfach ihren Besitz schützen wollten vor dem Zugriff von armen Menschen und dann private Milizen sich ausgedacht haben und dieses Konzept dann später vom Staat auch übernommen worden ist, wo dann auch mit dem Blick auf Besitzschützen dann später in Nord- und Südamerika die Slave Patrols aufgetaucht sind, die eben den Besitz, die versklavten schwarzen Menschen in Schach halten sollten und daraus dann eins zu eins, wenn man sich die Kontinuitäten anschaut, in den USA oder in Brasilien eins zu eins Polizeibehörden geworden sind, aus diesen Slave Patrols. So, die haben dann ein Logo bekommen und hatten eh irgendwie so ein Gebäude und dann haben die einfach weitergemacht im staatlichen Sinne, im Sinne des Gewaltmonopols. Es ist wichtig, diese Kontinuitäten aufzuzeigen, zu fragen, was eigentlich ist nach der DDR, nach dem Nationalsozialismus immer noch in den Polizeibehörden geblieben? Die Antwort ist sehr viel. Weil Polizeibehörden neben anderen Institutionen wurden nicht entnazifiziert nach 45. Da haben teilweise Leute einfach weitergemacht. So. Und dann die utopische Frage zu stellen, kann man das anders machen? Und festzustellen, es ist gar nicht so utopisch. Weil ich war in Kalifornien bei einem Native American Tribe. Die leben ja in Kalifornien. Die sind ja in einer bestimmten Staatlichkeit unterwegs. Aber die haben es geschafft, weitestgehend auf Polizei zu verzichten, im Falle von Konflikt. Also wenn ich dir zum Beispiel etwas klauen würde und es quasi darum geht, eine Lösung zu finden, die nicht bedingt, dass gestraft werden soll, dass wir auf Strafen setzen, dann ist das System dort, dass wir mit einer Richterin uns hinsetzen, die viel Weisheit und viel Wissen und viel Autorität mitbringt. Und wir diskutieren so lange, bis wir eine Lösung finden, mit der wir alle leben können. Geht das immer? Nein, ich bin nicht naiv. Das geht nicht immer, aber es geht ganz oft. Es geht ganz oft ganz gut. Und bevor der Kolonialismus anderen Gesellschaften das Konzept überhaupt von Polizei nahegebracht hat, was ja pervertiert wird, vor allen Dingen in Diktaturen, in Russland, in Ägypten, bevor das passiert ist, haben ja Leute auch Sicherheit auf irgendeine Art und Weise organisiert. Das war nicht immer ideal, aber es hat an vielen Stellen auch funktioniert. Und das nochmal aufzugreifen, zu sagen, müssen wir immer die Leute ins Gefängnis abschieben, damit wir irgendwie sie bestrafen? Oder kann man eine andere Art von Gerechtigkeit hinbekommen? Oder müssen wir polizieren im Sinne von Sicherheit oder können wir auch anders Präventionsmaßnahmen, ich habe ja gerade über den Sicherheitsbegriff gesprochen, das ist, glaube ich, mit Blick auf die Realität, was verlangt wird, dann doch utopisch, aber anderswo wird es doch gemacht. Und ich rede jetzt nicht von Anarchie und ich rede auch nicht von Hippie, Friede, Freude, Eierkuchen, Hanf, nee, sondern es geht wirklich darum, dass es an vielen Stellen auch funktioniert, eben anders Sicherheit zu organisieren und zu versuchen, wenn nicht ganz, also abolitionistische abolitionistisch, nee, viele denken, viele denken immer an, keine Ahnung, an Flower Power und so. Also mir wird das auch gespiegelt, dass das immer oder ganz oft in den Sinn kommt, aber abolitionistische, vor allen Dingen aus schwarzer Perspektive, sehr viel aus den USA, aber nicht nur aus den USA. Aus Südafrika zum Beispiel, das sind Menschen, das sind Bewegungen, die wirklich gelernt haben, was es bedeutet, dass eine Macht aus polizeilicher Sicht missbraucht wird. Jede Revolution in der jüngsten Vergangenheit war ein Aufstand gegen Polizeigewalt.
Das war alles nur Einzelfälle, das System hinter Polizeigewalt. Ausschnitte aus einer Lesung und einem Gespräch mit dem Autor Mohammed Amjahid, moderiert von Mirjam Elomda. Alles nur Einzelfälle, erschien 2024 im Piper Verlag.
Bild.